Liebe Gäste und Freunde, liebe Schwestern und Brüder, euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus aus Nazareth, dem Christus dieser Welt. Amen. Was war das gerade für eine Gaunergeschichte? Was für ein krummes Ding, von dem wir da eben gehört haben. Da war von einem Verwalter die Rede, da ging es ums Wirtschaften, um gefälschte Papiere, um Schulden und Schuldenerlass und wie sich dieser Verwalter seinen Rettungsschirm aufspannt. Dass so etwas in den Nachrichten vorkommt, sind wir ja gewohnt. Immer wieder kommen neue Skandale ans Licht. Zuletzt, um nicht zu sagen erst vorgestern, die mutmaßliche Bereicherung von Mitarbeitern des Bundesamtes für Finanzaufsicht, kurz vor Einbrechen des Wirecard-Skandals, die sogenannten Panama Papers. Wir staunen über horrende Abfindungen für entlassene Wirtschaftsbosse. Und aus meinem Bereich kennen wir Betrug bei der Abrechnung mit der Pflegekasse. Zur Aufdeckung dunkler Geschäfte kaufen Finanzminister auf dem Schwarzmarkt Steuersünder-CDs. Und nun so eine Geschichte in der Bibel. Aber wir wissen, die Bibel scheut sich nicht, immer wieder menschliche Abgründe zu benennen. Und das hier ist ja wohl ein starkes Stück, oder? Der Verwalter arbeitet im Auftrag eines reichen Großgrundbesitzers. Der hat ihm die Bewirtschaftung seiner Ländereien übertragen und so verpachtet er im Namen seines Herrn Äcker, Weinberge und Olivenhaine. Die Pacht treibt er, wie hier geschildert, in Naturalien, einen Öl und Weizen. Und den Erlös muss er dann dem Chef weiterleiten. Eines Tages meldet man dem Großgrundbesitzer, du, dein Verwalter, der wirtschaftet nicht gut, der verprasst deinen Besitz, er bringt dein Vermögen durch, er lenkt zu viel in die eigene Tasche um. Der Chef bestellt seinen Verwalter zu sich und kündigt ihm die Entlassung an. Blauer Brief, verhaltensbedingte Kündigung. Was nun? Der Verwalter behält die Ruhe. Ohne Illusion überlegt er sich, auf dem Acker graben, das kann ich nicht, meine Muskeln sind zu schwach, Gärtner und Bauarbeiter habe ich nicht gelernt, betteln will ich auch nicht, das ist unter meiner Würde. Was dann? Da hat er einen raffinierten Einfall. Ich habe nur noch eine kurze Spanne bis zur Entlassung. Solange hat meine Unterschrift Rechtsgültigkeit, diese Spanne nutze ich aus. Ich gehe zu den Pächtern, wir haben jetzt gehört, die kommen zu ihm, aber egal, die demnächst ihre Pachtschulden abliefern müssen. Ich verändere die Verträge, halbiere ihre Abgaben, manipuliere die Summen. So mache ich mir diese Leute zu Freunden, dann werden sie mir vielleicht helfen, wenn ich entlassen worden bin. Eine Hand wäscht die andere. Und so macht es der Verwalter, er redet mit den Bauern, an die er Felder und Weinberge verpachtet hat. Er sagt zu ihnen, ihr müsst jetzt weniger abliefern. Hier ein paar Zahlen verändert, da Summen abgerundet und das Ärgerliche dabei ist, Jesus sagt am Ende, der Mann hat klug gehandelt. Der Herr lobt den Verwalter. Warum? Jesus kann doch den Betrug nicht gutheißen. Nein, aber wir spüren hier, mit welchem psychologischen Geschick Jesus seine Zuhörer und damit heute auch uns hier anspricht und aus der sicheren Position der Frömmigkeit herauslockt. Jesus nennt den Verwalter ja ausdrücklich ungetreu, ungerecht. Betrug und Manipulation sollen wir also nicht nachahmen. Weder mit frisierten Steuererklärungen noch mit falschen Spesenabrechnungen zur eigenen Bereicherung. Im Gegenteil, Jesus will uns freimachen von unserer Bindung an Gut und Geld. Jesus lobt den Verwalter nicht, weil er betrogen, sondern weil er klug gehandelt hat. Jesus will sagen, schaut seine Klugheit an, dann sollt ihr für euch lernen. Und wir reiben uns jetzt vielleicht verwundert die Augen und sagen, hä, Worin bestand denn nun diese Klugheit? Zunächst mal darin, dass der Verwalter den Ernst der Lage erkannt hat. Er sieht ganz nüchtern, meine jetzige Existenz ist bald zu Ende. Meine Entlassung ist beschlossene Sache, dann stehe ich wieder vor meinem Chef, dann muss ich meine Geschäftsbücher öffnen und sie ihm übergeben und er wird dann ein Urteil über mich sprechen. Das ist meine Lage. Und Jesus sagt, das ist eure Lage. Unsere Entlassung aus dieser Welt steht bevor. Niemand weiß, wann sie eintritt, aber sie ist beschlossene Sache. Einmal werden wir vor unserem Herrn stehen und das Buch des Lebens wird aufgeschlagen. Leg Rechenschaft ab. Das, was der Chef dem Verwalter sagt, da geht es dann um unser Leben. Es kommt der Tag am Ende aller Tage, an dem Gott aufdecken wird, was gewesen ist. An dem er richten wird, die Lebenden und die Toten. Leg Rechenschaft ab. Das wird Gott einmal zu jedem von uns sagen. Und wenn wir nachdenken, merken wir, ja, Gott hat uns vieles anvertraut. Unsere Lebensjahre und Tage, unsere Zeit, unser Können, Begabungen, Erfolge, unsere Schaffenskraft und auch die Schöpfung um uns herum, unsere Kinder, unsere Mitmenschen auf der ganzen Welt, wir alle sind zu Verwaltern in Gottes Augen, sind in seinem Auftrag eingesetzt, für ihn tätig zu sein. Das ist unsere ganz besondere Würde. Dieser Würde entspricht es, dass Gott auch zu uns sagen wird, lege Rechenschaft ab. Gott wird das Buch unseres Lebens aufschlagen und das Buch der Weltgeschichte. Auch die Schattenseiten, an die wir am heutigen Volkstrauertag denken, die Zeit der Weltkriege mit allen Wirren, mit all der Schuld ideologischer Verblendung, werden vor ihm stehen. Die zahllosen Gefallenen, die Toten in den Vernichtungslagern und auch all die Ungezählten, die heute auf den Flüchtlingsrouten an Land und auf dem Mittelmeer unterwegs sind, die in Gefängnissen gequält werden oder die an Hunger leiden und sterben. Die Liste der Schatten in der Menschheitsgeschichte ist lang und ich finde es hilfreich und eigentlich tröstlich, dass all das vor Gott einmal offengelegt wird. Wir selbst werden nicht die letzten Richter sein. Das können wir gar nicht. Das hat sich Gott vorbehalten. Paulus schreibt, und das ist unser Wochenspruch, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und nun zeigt Jesus, klug im Licht der Bibel ist, wer das erkennt. Und dann reagiert wie der Verwalter. Der hat seine Lage erkannt und auch gleich geblickt, welche Zukunftsperspektive er hat. Der Mann im Text handelt unverzüglich und zielgerichtet. Wenn meine Entlassung gekommen ist, dann möchte ich nicht allein sein. Dann will ich jemanden kennen. Dann hoffe ich, dass man mir eine Tür aufmacht, dass dann ein Haus für mich offen steht. Ein offenes Haus. In welches Haus werden wir kommen, wenn wir hier einmal gehen müssen? Es ist kein Zufall, dass im Lukas-Evangelium diese Geschichte auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn folgt, der mit seinem Erbteil in die Welt zieht und das Vermögen des Vaters verprasst, in Saus und Braus bei schönen, teuren Frauen. Dann verarmt und obdachlos im Schweinestall landet und der sich dann trotz allem auf dem Weg nach Hause macht und den der Vater mit offenen Armen vor dem Haus empfängt, wo Jubel ausbricht, Jubel und Gesang. Da wird ein riesiges Fest gefeiert. Und gleich danach kommt die Geschichte von dem Verwalter mit der Frage, wo kann ich nach meiner Entlassung hinkommen? Jesus will uns zeigen, lebt jetzt schon mit dem Blick auf dieses Vaterhaus. Seid klug. Seid nicht so dumm zu meinen, das Leben hier sei schon alles Und fallt nicht auf die Meinung rein, wir würden alles, was wir heute haben, ewig behalten können. Leben im Licht der Ewigkeit, das ist die Perspektive, die Jesus uns immer wieder öffnet. Und wirklich weise lebt, wer sich wie der Verwalter darauf einstellt. Dieser Mann geht kreativ mit seiner Schuld um. Und das ist interessant und überraschend. Wir hätten verstanden, wenn er sich gesagt hätte, jetzt raffe ich mir selbst noch so viel Geld wie möglich zusammen, was ich habe, habe ich. Das hätten wir vielleicht eher verstanden. Das machen ja alle so. Aber der Verwalter macht es anders. Er entwickelt Fantasie, wie er aus seiner Schuld das Beste machen kann. Er macht sich Freunde mit dem ungerechten Mammon. Mammon ist eine aramäische Vokabel und bedeutet so viel wie Kapital. Er lässt also seine Pächter kommen und ändert deren Verträge. Er mindert ihnen die Schulden. Schuldenschnitt kommt in der Bibel vor. Indem Jesus das erzählt, gibt er uns eine gute Linie vor, wie wir mit Schuld, aber auch mit unserem Geld, unserem Kapital gut umgehen sollen. In der Perspektive unserer Endlichkeit. Die Schuld lädt uns ein, menschlicher miteinander umzugehen. Vielleicht macht der Verwalter nämlich nur gut, was vorher ungerecht war. Im damaligen Israel gab es nach dem Gesetz in der Tora das Verbot, Zinsen zu verlangen, Zinsen zu zahlen. Wenn ein Bauer eine schlechte Ernte hatte, konnte er sich Geld leihen, um seine Pacht zu bezahlen. Aber so häuften sich Schulden an. Und nun gab es Verwalter, die das gleich einkalkulierten. Darum rechneten sie von vornherein einen zusätzlichen Betrag in die Pacht ein. Die Pacht wurde ungerecht hoch und manche Bauern hatten Mühe, sie zu bezahlen. Sie mussten immer mehr Schulden machen. Der Schuldenberg wuchs vielleicht von Jahr zu Jahr. Die Schuldensumme, die Jesus in der Geschichte nennt, diese Summen sind enorm. 100 Fässer Olivenöl, das ist der Gesamtertrag von 140 Ölbäumen. Oder 100 Sack Weizen. Mit den damaligen Geräten musste man schon schwer schuften, um das erwirtschaften zu können. Unsere Geschwister in Latrun haben gerade 236 Liter Öl aus den Oliven gewonnen, die auf ihrem Gelände geerntet wurden. Ein Barrel Erdöl, das ist ein Maß, das wir vielleicht aus den Nachrichten kennen, sind 159 Liter. Also wenn das Fass genauso groß wäre, anderthalb Fässer hätten die Geschwister jetzt zur Verfügung. Es ist möglich, dass Jesus so hohe Summen nennt, um zu sagen, solche Belastungen sind ungerecht. Jesus hat immer wieder gezeigt, geht ehrlich mit Geld und Besitz um. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser zusteht, also zahlt eure Steuern, zahlt gerechte Löhne. Betrug und Geldgier zahlen sich nicht aus. Sie tragen nicht, jedenfalls nicht bis zur Tür des ewigen Vaterhauses. Die Geschichte sagt noch mehr. Geht gütig mit eurem Hab und Gut um. Macht was Gutes aus eurem Besitz, eurem wirtschaftlichen Erfolg. Worin das ursprüngliche Fehlverhalten des Verwalters bestand, sagt Jesus nicht. Hat er Gelder veruntreut, um sich zu bereichern, war es Bilanzbetrug? Egal. Auf alle Fälle wird er nun zum Wohltäter der Bauern. Er halbiert die Schulden beim Öl, er reduziert sie beim Weizen, er erleichtert seinen Pächtern das Leben. Das war ihm jetzt wichtiger, als möglichst viel auf sein Konto zu schaufeln. Die provozierende Botschaft dieser Erzählung ist für mich, wenn der ungerechte Verwalter mit seinem Egoismus solche Güte hinbekommt, dann müssen wir das erst recht können. Beim verlorenen Sohn im vorangehenden Kapitel, da war es das viele Geld, das ihn in die Fremde führte, hinein ins Abenteuer, in die Freiheit weg vom Vater und dem Bruder, diesem langweiligen Streber. Hier am Ende dieser Geschichte vom Verwalter sagt Jesus, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Also benutzt euer Kapital, solange ihr es habt. Ihr gebraucht es im Licht der Ewigkeit nicht klug, wenn ihr es nur anhäuft und nichts davon weggehen lasst. Aber ihr setzt es klug ein, wenn ihr gebt, wenn ihr anderen helft, wenn ihr aufmerksam seid für die Armut der Armen und die Schuldenlast der vielen und wenn ihr sie tragen helft. Noch einmal die Reihenfolge. Im Gleichnis vom heimkehrenden verlorenen Sohn sagt uns Jesus, ihr seid von Gott geliebte Söhne und Töchter. Der Rettungsschirm der Liebe Gottes ist mit den offenen Armen des Vaters aufgespannt. Mit allem, was wir sind, können wir zu ihm kommen. Aber auch ohne das, was wir verloren haben, mit unseren leeren Händen, auch mit den Geschichten unseres Scheiterns. Aber bis dahin sind wir in unsere Welt gestellt. Auch mit unserem wirtschaftlichen Alltag, mit seinen Sorgen konfrontiert. Schuld und Schulden laden uns ein, menschlicher miteinander umzugehen. Gerade bei diesen Themen sind wir in Gefahr, Menschen klein zu machen und zu entwerten. Wir reden ihnen Schuldgefühle ein, damit sie zerknirscht Reue zeigen. Christen sollten einander nicht ausschließen, sondern einander in ihre Häuser aufnehmen, wenn sie schuldig geworden sind. Von Jesus können wir lernen, anders von Schuld und Schuldgefühlen zu reden. Er will uns einen Weg zeigen, wie wir mit Schuld umgehen können, ohne unsere Selbstachtung zu verlieren. Also lasst uns gütig sein mit unserem Gut, bereit zur Solidarität mit denen, die es nötig haben. Jesus lehrt uns, macht euch Freunde damit, nicht Feinde. Setzt es ein für euren Herrn, für Gottes Reich.